Jede Stadt hat ihre historischen Eigenarten und erzählt in ihrem Stadtbild davon. Diese Audiostadtführung lädt Sie zu einem kleinen Streifzug vom Hauptbahnhof bis ins Ruhrgebiet ein und stellt Ihnen dabei historisch bedeutsame Orte vor, wie die Schlosskirche, den Marktplatz oder den Waisenhausplatz. Sie orientiert sich an den historischen Stelen, die im Zentrum über Stadtgeschichtliches informieren. Gerne können Sie die Informationen, die Sie in dieser Audiostadtführung erhalten, an den Stelen weiter vertiefen. Die Laufstrecke dieser Führung umfasst rund 2,5 Kilometer. Bitte beachten Sie, dass dabei ein Abschnitt nicht barrierefrei ist. Wir bieten Ihnen an dieser Stelle eine etwas längere Alternativroute an. Gerne sage ich, Anna Kugli, Ihnen, wie Sie von Station zu Station kommen. Dabei können Sie jederzeit die Wiedergabe pausieren oder bei Bedarf vor- und zurückspulen, sodass Sie die nächste Station bequem erreichen. Die einzelnen Stationen finden Sie auch im Beschreibungstext zu dieser Audioführung direkt in der App, die Sie verwenden. Was genau es an jeder Station zu sehen gibt, verrät Ihnen Isabel Schmidt-Mappes. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Entdecken der Pforzheimer Stadtgeschichte. Diese Audiostadtführung startet am Hauptbahnhof. Die beste Sicht haben Sie, wenn Sie sich einen Standort am Bahnhofplatz Ecke Schlossberg suchen, an dem Sie sowohl den Hauptbahnhof als auch den zentralen Omnibusbahnhof ZOB im Blick haben.
Am Bahnhofplatz, der Hauptbahnhof und der zentrale Omnibusbahnhof. Im Jahr 1861 wurde Pforzheim an das großherzoglich-badische Eisenbahnnetz in Richtung Karlsruhe angebunden. 2 Jahre später wurde die Strecke ins württembergische Mühlacker in Betrieb genommen. 1868 und 1874 folgten die Linien nach Wildbad und Calw. Auf dem Gelände des alten Schlossgartens entstand das erste Bahnhofsgebäude. Es wurde beim Luftangriff auf die Stadt am 23. Februar 1945 von Spreng- und Brandbomben getroffen. Der heutige Hauptbahnhof ist ein markantes Bauwerk der 50er Jahre, das sich durch Klarheit und Transparenz auszeichnet. Mit großzügiger Glasfront und elegantem Flugdach öffnet sich die Bahnhofshalle zur Innenstadt. Tür- und Fensterprofile aus goldeluxiertem Aluminium waren Ausdruck der Moderne und stellten gemeinsam mit den goldenen Fassadensteinen einen Bezug zu Pforzheim als Goldstadt her. Neben dem Hauptbahnhof gelegen, ging im Juni 2015 der neue zentrale Omnibusbahnhof in Betrieb. Die geschwungenen, schwebenden Dächer markieren den ZOB als Drehscheibe für Mobilität und bieten einen hohen Wiedererkennungswert. Der ZOB erhielt mehrere Auszeichnungen.
Gehen Sie nun mit dem Schlossberg bergab. Zu Ihrer Linken tut sich die imposante Schlosskirche auf. Wechseln Sie am Übergang vor der Haupttreppenanlage die Straßenseite, um die Kirche aus der Nähe zu betrachten.
Die Schlosskirche und das Museum Johannes Reuchlin. Die Schlosskirche ist das älteste Bauwerk und steinernes Geschichtsbuch der Stadt. Die komplizierte Baugeschichte reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Ihr Name erinnert daran, dass dieser Bau einst zu einem Schloss gehörte, dem Pforzheimer Schloss, das hier zur ersten großen Blütezeit der Stadt entstand. Um 1220 gelangte Pforzheim durch Heirat in den Besitz des Markgrafen von Baden, der die Stadt zur Residenz ausbaute. Markgraf Ernst ließ ab 1535 hier das neue Schloss errichten und bestimmte die Gruft der Schlosskirche zur Grablege seiner Familie. Markgraf Karl II. Verlegte die Residenz 1565 dann nach Durlach. An der Tradition der Bestattung in der Pforzheimer Schlosskirche hielt die markgräfliche Familie dennoch bis Mitte des 19. Jahrhunderts fest. Die letzte Grablegung erfolgte 1860 mit Napoleons Adoptivtochter Stéphanie de Beauharnais. Die mittelalterliche Schlosskirche mit ihren romanischen und gotischen Bauteilen erlitt beim Luftangriff vom 23. Februar 1945 schwere Schäden. Die Stiftung der Freunde der Schlosskirche initiierte den Wiederaufbau und sorgte für eine moderne Ausstattung des Sakralraums. Besonders sehenswert sind im Innern die Glasfenster aus den 50er Jahren von Klaus Arnold, Charles Crudel und Valentin Feuerstein, sowie die Grabmäler der Markgrafen von Baden aus dem 16. und 17. Jahrhundert im Stiftschor. Die Schlosskirche ist von April bis Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Wenn Sie nun um die Schlosskirche herumgehen, entdecken Sie an der Südseite das Museum Johannes Reuchlin im wiederaufgebauten Reuchlin-Kolleg, eine Initiative des Vereins Freunde der Schlosskirche in den Jahren 2006 bis 2008. Im Obergeschoss war einst die Bibliothek des bedeutenden Humanisten Johannes Reuchlin beheimatet, der von 1455 bis 1522 lebte. Im Innern präsentiert nun eine Ausstellung auf 4 Ebenen Leben und Wirken des Anwalts für Toleranz und Menschenrechte. Das Museum ist montags und mittwochs von 14 bis 17 Uhr sowie sonntags von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie, dass es nicht barrierefrei zugänglich ist.
Gehen Sie nun zum Hauptportal der Schlosskirche zurück. Die folgende Wegbeschreibung ist nicht barrierefrei. Eine Alternativroute hören Sie im Anschluss an die erste Wegbeschreibung. Wechseln Sie, die Schlosskirche hinter sich lassend, an der kleinen Verkehrsinsel die Straßenseite und gehen Sie dann weiter geradeaus, der kleinen Sackgasse entlang des Grünstreifens folgend. An deren Ende führt Sie eine Treppe zum Drei-Flüsse-Brunnen, von dem aus Sie einen guten Blick über den gesamten Blumenhof haben. Um barrierefrei in den Blumenhof zu gelangen, wechseln auch Sie bitte an der Verkehrsinsel vor der Schlosskirche die Straßenseite. Folgen Sie dann dem Schlossberg bergab, bis Sie am östlichen Anfang der Fußgängerzone nach rechts in diese einbiegen können. Jetzt geht es ein gutes Stück geradeaus, bis Sie linker Hand das neue Rathaus sehen. Dann können Sie am alten Schlossberg rechts einbiegen. Vor der Treppe biegen Sie links ein und suchen sich bei den Parkbänken zu Ihrer Rechten einen Standort. Den Drei-Flüsse-Brunnen haben Sie nun im Rücken.
Der Blumenhof. Um 1902 entstand zwischen dem Schlossberg und der Barfüßergasse ein schmaler Durchgang, der den Namen Blumenhof erhielt. Zur Erinnerung an den Hof der früher angrenzenden Gastwirtschaft zur Blume. 1934-35 wurde der Blumenhof zur öffentlichen Grünanlage ausgebaut. Seit 1935 ziert der Drei-Flüsse-Brunnen von Emil Salm den Blumenhof. Ursprünglich sollte der Brunnen den Lindenplatz bei der Stadtkirche verschönern. Doch einflussreiche Bürger verhinderten dies, weil sie die drei kleinen Nackedeis nicht in unmittelbarer Nähe der Stadtkirche wissen wollten. Die drei Mädchen stehen allegorisch für die Flüsse Enz, Nagold und Würm, die in Pforzheim zusammenfließen. Der Barfüßerchor zu ihrer Rechten erinnert an das Franziskaner- oder Barfüßerkloster, das an dieser Stelle stand und 1869 dem Pfälzer Erbfolgekrieg zum Opfer fiel. Nur der Chor überstand die Zerstörung. Das oberhalb gelegene ehemalige Gesundheitsamt mit seinen bunten Ziegelwänden weckt Assoziationen an den venezianischen Dogenpalast. Heute nutzt der Caritasverband das Gebäude, bei dessen Sanierung außen wie innen die fröhlichen Farbtöne der 50er Jahre wieder zum Leuchten gebracht wurden. Zur Linken sehen Sie den Blumenhofbau, ein Geschäftswohnhaus mit Opalglashaut, das in den 50er Jahren neue Maßstäbe setzte. Mehrere Grundeigentümer schlossen sich 1955 zu einer Aufbaugemeinschaft zusammen und beauftragten den jungen ortsansässigen Architekten Karl-Heinz Stocker mit der Planung dieses Gemeinschaftsbaus, der in den unteren Etagen Ladengeschäften Platz bietet und in den oberen Stockwerken zentrumsnahes Wohnen ermöglicht.
Den Drei-Flüsse-Brunnen im Rücken gehen Sie nun mit der Treppe rechts von Ihnen nach unten zu den Parkbänken. Falls Sie die barrierefreie Variante der Wegbeschreibung gewählt haben, starten Sie von den Parkbänken aus. gehen Sie ein Stück nach links weiter, die altehrwürdige Schlosskirche im Blick. Nehmen Sie dann die Abzweigung nach rechts. Der alte Schlossberg führt Sie direkt auf den Marktplatz, der die nächste Station dieser Audiostadtführung bildet. Einen guten Blick haben Sie, wenn Sie sich auf dem ersten hölzernen Sitzelement niederlassen, auf das Sie genau zugehen. Setzen Sie sich am besten so, dass Ihr Blick sich auf den Eingang des neuen Rathauses richtet.
Der Marktplatz. Der Marktplatz wurde im 12. Jahrhundert als Zentrum der staufischen Neustadt planmäßig angelegt. An der Nordseite des Platzes stand der Marktbrunnen, der messtechnisch den Mittelpunkt der mittelalterlichen Stadtanlage markierte. An der Westseite des Marktplatzes, also zu ihrer Rechten, eröffnete 1899 mit dem Warenhaus Wronker und Co. das erste moderne Kaufhaus in Pforzheim. Daneben errichtete der Architekt Camille Frey 1911 ein stattliches Jugendstilgebäude für den Warenhauskonzern Geschwister Knopf. Beim Luftangriff 1945 wurde die gesamte Platzbebauung schwer beschädigt. Mittelpunkt des modernen wiederaufgebauten Stadtzentrums ist nun der Marktplatz mit dem neuen Rathaus. Das Ratssaalgebäude teilt diesen öffentlichen Raum in einen oberen und einen unteren Marktplatz. Das neue Rathaus von 1973 ging aus einem Wettbewerbsentwurf des Stuttgarter Bauingenieurs Rudolf Prenzl hervor. Das Verwaltungsgebäude ist durch einen langen und einen kurzen Flügel charakterisiert. Nach Westen schließt sich das sechseckige Ratssaalgebäude an. Die Sichtbetonfassaden wurden von Wolfgang Kappis mit Betonreliefs strukturiert. Alltäglich ertönt ein Glockenspiel am neuen Rathaus mit insgesamt 46 Glocken, das eines der größten seiner Art und eine Rarität in Süddeutschland ist. Die Glocken erklingen von Montag bis Freitag dreimal täglich, um 8.35 Uhr, 12.35 Uhr und 18.35 Uhr. Am Wochenende sogar fünfmal am Tag, um 8.35 Uhr, 11.35 Uhr, 14.35 Uhr, 17.35 Uhr und 20.35 Uhr.
Setzen Sie Ihren Weg nun in südlicher Richtung fort. Wählen Sie dafür den Weg, der Sie rechts am Marktplatz entlang leicht bergab führt. Vor der Straße angekommen, können Sie rechts die Treppe zur Unterführung nehmen. An deren Ende halten Sie sich rechts die Treppe hinauf. Gehen Sie links am Theater vorbei, bis Sie zu einer steinern eingefassten Grünfläche gelangen, dem Waisenhausplatz. Barrierefrei erreichen Sie diesen, wenn Sie statt der Unterführung rechter Hand ein gutes Stück links weitergehen, bis zur Fußgängerampel, mit der Sie die sechsspurige Straße am Waisenhausplatz überqueren. Nach dem Zebrastreifen gehen Sie rechts weiter am Kongresszentrum Pforzheim vorbei. Auf Höhe des Theaters Pforzheim biegen Sie nach links ein, bis Sie zu der beschriebenen Grünfläche gelangen.
Der Waisenhausplatz. In der Inselvorstadt lag einst das urkundlich 1257 erstmals erwähnte Kloster der Dominikanerinnen, das bis 1564 bestand. An dieser Stelle eröffnete Markgraf Karl Wilhelm 1718 das Landeswaisen-, Zucht- und Tollhaus. Markgraf Karl Friedrich erteilte 1767 dem französischen Uhrenfabrikanten Jean-François Entrant die Erlaubnis, im Waisenhaus eine Manufaktur für Uhren und feine Stahlwaren zu betreiben. Das begründete die spätere Schmuck- und Uhrenindustrie und Pforzheims Entwicklung zur Goldstadt. Der verheerende Luftangriff 1945 hinterließ auch am Waisenhausplatz ein Trümmerfeld. Der Mauerrest südlich des Stadttheaters ist das letzte Relikt des kriegszerstörten Landes Waisenhauses. An das Gebäudefragment schließt sich eine Installation von Johannes Kares an, die den Grundriss des Kloster- und Waisenhauskomplexes symbolisiert. Der heutige Waisenhausplatz öffnet sich nach Süden zur Enz und wird im Osten durch das Kongresszentrum und das Parkhotel begrenzt. Die Stadthalle wurde zwischen 1983 und 86 nach Plänen des Architekten Gerhard Eckerle erstellt und schließlich zum Kongresszentrum Pforzheim, CCP, erweitert. Ebenfalls auf dem Waisenhausplatz entstand in den Jahren 1988 bis 90 das Theater Pforzheim nach Plänen des Berliner Architekten Bodo Fleischer. Das Drei-Spaten-Haus ist einer der kulturellen Leuchttürme Pforzheims und der Region.
Zur erhabenen Stadtkirche blickend, gehen Sie mit der Brücke linker Hand über die Enns. Halten Sie an deren Ende ein.
Der Lindenplatz mit Auerbrücke und Stadtkirche. Der Lindenplatz direkt vor Ihnen, am Zusammenfluss von Enns und Nagold, diente früher als städtische Festwiese und war traditionell mit Linden bepflanzt. Um die flussnahen Stadtteile vor Überschwemmungen zu schützen, wurden Enns und Nagold ab 1902 tiefer gelegt und mit hohen Ufermauern eingefasst. Die Auerbrücke, die Sie links sehen, bildete seit dem Mittelalter den wichtigsten Flussübergang im Raum Pforzheim. In der Vorstadt Au lebten die Flößer. An sie erinnert die übergroße moderne Skulptur von Rob Krier auf der Auerbrücke und das Fassadenbild aus den 50er Jahren auf der Südseite der Nagold. Holzhandel und Flößerei waren bis Mitte des 19. Jahrhunderts von großer wirtschaftlicher Bedeutung für Pforzheim. Auf der Landzunge des Lindenplatzes wurde 1899 die evangelische Stadtkirche als neogotischer Bau mit Einturmfassade eingeweiht, beim Luftangriff 1945 aber schwer beschädigt. Die Ruine musste zwischen 1950 und 1963 in mehreren Etappen gesprengt werden. Die heutige Stadtkirche entstand in den Jahren 1964 bis 1968 nach Plänen des Trierer Architekten Heinrich Otto Vogel. Der schlanke Glockenturm steht separiert neben dem Kirchensaal. Das Zusammenspiel geometrischer Grundformen verleiht dem Kirchenbau Klarheit und Strenge. Die rötlichen Steinquader an der Außenfassade stammen vom gesprengten Vorgängerbau. Die Stadtkirche mit der großen Orgel ist zugleich Zentrum der Kirchenmusik in Pforzheim. Hier konzertieren regelmäßig Oratorienchor, Motettenchor und Bachorchester und umrahmen hohe Feiertagsgottesdienste musikalisch.
Gehen Sie nun nach rechts weiter, der Enns entlang, bis Sie eine weitere imposante Kirche erblicken, die Herz-Jesu-Kirche. Wählen Sie einen Standort gegenüber des Hauptportals, sodass Sie einen guten Blick auf den Haupteingang der Kirche haben.
Die Herz-Jesu-Kirche. Die katholische Herz-Jesu-Kirche prägt durch ihren charakteristischen Turm mit dem außergewöhnlichen gelben Neonkreuz das Erscheinungsbild des Stadtzentrums mit. Als Betonbau mit goldgelber Travertinverkleidung und Werk des bekannten schwäbischen Architekten Otto Linder kommt ihr ein bedeutender künstlerischer Rang zu. Nach der Zerstörung leitete Linder ab 1948 auch den Wiederaufbau der Kirche.
Gehen Sie nun einige Schritte des Weges zurück, bis rechts die Werderstraße abbiegt. Dieser folgen Sie bis zu einer großen Hauptstraße, der Jahnstraße. Gehen Sie hier noch ein Stück nach links weiter. An der Fußgängerampel überqueren Sie die Jahnstraße und gehen ein paar Schritte weiter bis zum Eingang des Stadtgartens.
Der Stadtgarten und der Goldschmiedeschulplatz. Jahrhundertelang lag das Gewand Rennfeld zwischen dem Metzelgraben und der Nagold weit außerhalb der Stadt. Auf dem unteren Rennfeld hatten die Pforzheimer Bürger ihre Gärten. Das obere Rennfeld wurde als städtische Festwiese genutzt. 1885 gestaltete der Gartenbauverein einen Teil des Rennfelds zu einem Park um, der als Stadtgarten bezeichnet wurde. Hier, an dessen Eingang, entstand in den Jahren 1897 bis 1900 nach Plänen des Pforzheimer Stadtbaumeisters Alfons Kern der prächtige Saalbau im Neorenaissance-Stil, Zentrum des kulturellen Lebens jener Tage. Gegenüber an der Jahnstraße, wo Sie heute den großen Parkplatz erblicken, wurde von 1874 bis 1877 ein Schulgebäude im klassizistischen Stil erbaut, das von der Gewerbe- und der Kunstgewerbeschule gemeinsam genutzt wurde. Ab 1912 diente das Schulhaus der Goldschmiedeschule. Diese wurde beim Luftangriff am 23. Februar 1945 von Spreng- und Brandbomben getroffen. In den 60er Jahren entstand an der Ostseite des heutigen Parkplatzes das neue Wohngeschäftsgebäude der traditionsreichen Edelsteinschleiferei und Schmuckwarenfabrik Robert Schütt Witwe mit der gleichnamigen Edelsteinausstellung im Hochparterre. Auch der Saalbau im Stadtgarten wurde zerstört. An seiner Stelle wurde 1961 das Reuchlinhaus eingeweiht. Es gehört zu den wichtigsten Museumsbauten in der Nachkriegszeit in Deutschland und beherbergt heute das international renommierte Schmuckmuseum sowie den Kunstverein Pforzheim. Das weltweit einzigartige Schmuckmuseum präsentiert mit über 2000 kostbaren Ausstellungsstücken 5000 Jahre Schmuckgeschichte. Es ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Nun lernen Sie den Stadtgarten in einem kleinen Spaziergang kennen. Folgen Sie einem der Wege bis zum großen Springbrunnen. Wenn Sie diesen vor sich haben, halten Sie sich rechts. Am Ende des Stadtgartens können Sie rechts mit der kleinen Brücke den Metzelgraben überqueren. Folgen Sie dem Weg weiter, bis sich die erste Möglichkeit ergibt, nach rechts abzubiegen. Überqueren Sie die Karl-Hart-Straße und gehen Sie weiter geradeaus die Schießhausstraße entlang. Das Gebäude mit der auffälligen Fassade zu Ihrer Rechten ist die nächste Station dieser Audiostadtführung. Den Haupteingang erreichen Sie, wenn Sie an der Bleichstraße nach rechts einbiegen und bis zur Hans-Meid-Straße weitergehen.
Die Bleichstraße, Colmar und Jourdan. Die Bleichstraße ist nach der historischen Bleiche benannt. Früher dienten die Uferwiesen zwischen Nagold, Metzelgraben und Bleichstraße als Wäschebleiche der Textilindustrie. In der Gründerzeit wurde die Bleichstraße mit ihren Querstraßen für die städtische Bebauung mit Wohnhäusern und Schmuckfabriken erschlossen. Zwischen 1901 und 1910 entstand an der Bleichstraße 81 die Schmuck- und Uhrenkettenfabrik Colmar und Jourdan, die mit mehr als 1000 Angestellten zeitweise die größte Kettenfabrik der Welt war. Auch diese wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt und erlebte in den Wirtschaftswunderjahren eine zweite Blütezeit. 1977 musste sie jedoch endgültig liquidiert werden und fand eine neue Bestimmung als Geschäftshaus. Im Nordflügel ist das Technische Museum der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie eingerichtet. Geöffnet mittwochs bis samstags 14 bis 17 Uhr und sonntags 10 bis 17 Uhr. Im Obergeschoss befindet sich die Pforzheim-Galerie mit wechselnden Ausstellungen. Sie ist mittwochs und samstags von 14 bis 17 und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Schlendern Sie nun das Stück der Bleichstraße wieder zurück und dann immer weiter geradeaus. Die nächste Beschreibung können Sie nebenbei hören, wenn Sie die Häuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite betrachten. Fokussieren Sie dabei insbesondere die Hausnummern Bleichstraße 88 bis 106.
Wohnfabrikhäuser in der Bleichstraße. Diese urbane Gruppe von Stadthäusern aus der Jugendstilepoche lässt das Flair der historischen Goldstadt aufscheinen. Das geschlossen erhaltene Stadthausensemble zeigt Fassaden aus hellem Sandstein, die mit Reliefs und Mosaiken dekoriert sind. Dahinter verbergen sich frühe Betonskelettkonstruktionen und Hofflügel für Schmuckmanufakturen, wie es branchentypisch für die Pforzheimer Schmuckindustrie war. Die Wohnfabrikhäuser umfassten meist Geschäfts-, Wohn- und Fabrikationsräume, die fließend ineinander übergingen. Auffallend war dabei der Kontrast zwischen dem repräsentativen Gestaltungsanspruch zur Straße hin und der schlichten Gestaltung des hofseitigen Fabrikflügels, der den Blicken der Passanten entzogen war. Falls Sie Zeit haben, im Café Rodensteiner in der Bleichstraße 90 eine Pause einzuplanen, können Sie dort im Hinterhof einen Eindruck dieser besonderen Architektur gewinnen. Kehren Sie dann bitte an diesen Punkt zurück.
Gehen Sie nun weiter die Bleichstraße entlang, bis Sie diese zu Ihrer Rechten am Zebrastreifen überqueren können. Halten Sie hier an der Ecke zur Lisänstraße kurz ein und wenden Sie Ihren Blick der Kalhardbrücke zu.
Kalhardbrücke mit Davosweg. Zwischen der Kalverstraße und der Bleichstraße entstand 1928 ein neuer Flussübergang, der anfangs nach dem Reichspräsidenten Paul von Hindenburg benannt war. Diese Eisenbetonbrücke blieb als einzige Flussbrücke Pforzheims im Krieg unzerstört. Seit 1945 trägt sie den Namen Kalhardbrücke. Von dort sind es rund 500 Meter bis zur Gaststätte Kupferhammer, wo die drei großen Schwarzwaldwanderwege starten, darunter der berühmte Westweg. Der Davosweg rechts von Ihnen, der an der Kalhardbrücke beginnt, wurde 1883 auf Initiative des Pforzheimer Verschönerungsvereins als Spazierweg entlang der Nagold angelegt und führt in den Ortsteil Dill-Weißenstein.
Folgen Sie nun der Lisänstraße, die Sie rechter Hand den Berg nach oben führt. An der Kreuzung Obere Rotstraße, Lameistraße entdecken Sie eine kleine Platzinsel mit Bäumen, das Lisänplätzchen. Von hier aus haben Sie einen guten Überblick.
Lisänstraße, Obere Rotstraße. Ende des 19. Jahrhunderts wurden die ersten repräsentativen Stadthäuser und Villen namhafter Schmuckfabrikanten im Rotviertel gebaut. Das sogenannte Lisänplätzchen wurde 1904 im Kreuzungspunkt von Lamai, Lisän und Oberer Rotstraße als baumbestandene Platzinsel im Zuge des Ausbaus des Rotviertels angelegt. Seine Benennung bezieht sich auf die Lisän, ein Flüsschen bei Belfort in Ostfrankreich. Ein Blickfang der Oberen Rotstraße ist die ehemalige Villa Rudi in der Friedenstraße 58. Die Villa entstand 1906 nach Plänen des lokalen Architekten Heinrich Deichsel für den Schmuckfabrikanten Eugen Rodi, Teilhaber der Schmuck- und Uhrenkettenfabrik Rodi und Wienenberger. Die ehemalige Stadtvilla Schütt in der Lameistraße 35, an der Ecke zur Lisänstraße, auf der Sie eben nach oben gekommen sind, beherrscht die Südseite des Platzes. Sie wurde 1923/24 von den Fabrikanten Emil und Alfred Schütt erbaut, Inhaber der Diamant- und Edelsteinschleiferei Robert Schütt Witwe, von deren Edelsteinausstellung zuvor die Rede war. Das Rotviertel blieb im Gegensatz zur Kernstadt von den Kriegszerstörungen im Zweiten Weltkrieg weitgehend verschont. Zahlreiche Villen besitzen noch heute originales Interieur mit Fenstern, Türen, Wandtäfelung und Deckenstuck.
Damit sind wir am Ende dieses Spaziergangs auf den Spuren der Pforzheimer Stadtgeschichte. Hat Ihnen diese Audio-Stadtführung gefallen? Dann erkunden Sie Pforzheim bald wieder mit einer der anderen Folgen dieser Reihe. Bis dahin, eine gute Zeit. In Pforzheim.